meiner Seite auch. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen, wer vielleicht zum ersten Mal da ist. Und lasst euch einfach fallen und ruht euch einfach aus und Gottes Segen euch. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen länger her, ein Märchen gehört zu haben. Vielleicht ist es ganz lange her, aber vielleicht kennt ihr das auch noch und es ist euch ganz nah. Das Märchen vom Schlaraffenland. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gehört? Doch noch einige, ne? Habe hier mal so ein paar Zeichnung mitgebracht und ich erzähle euch kurz diese Geschichte. Es war einmal ein Land, das nannte man Schlaraffenland. Die Grenzen bildeten Kuchen und Torten. Also so die Berge, ne? Die sind uns ja nicht unbekannt, die sehen wir hier ja auch, aber nur die waren ein bisschen anders, die waren aus Kuchen und aus Torten. Die Zäune um die Häuser waren in zwei Reihen mit dicken Würsten gezogen. Aus dem Brunnen lief Tag und Nacht der beste rote und weiße Wein. Die Kinder eigentlich auch hier bleiben können, ne? Auf den Bäumen wuchsen Hörnchen, Brezel und Semmel, und der Bach führte anstatt Wasser frische Milch. Das finde ich gut hier. Anstelle von ach so, die Fischlein brauchte man gar nicht erst fangen. Sie kamen automatisch an Land und schwammen so an die Kante. Anstelle von Regen und Hagel fielen Bonbons, Zuckerwerk vom Himmel auf die Erde. Da brauchten die Kinder nur die Hände aufhalten und alles war da. Eier wuchsen auf dem Felde wie Pilze im Wald nach dem Regen. Die gebrateten Hühner und Gänse flogen durch die Luft. Auf der Erde liefen gebratene Schweine umher, gleich mit Besteck versehen, damit jeder sich bequem bedienen konnte. Auch um die Kleider brauchte man sich nicht Sorgen zu machen. An einem Baum wuchsen die Röcke, an einem anderen die Hosen, beim anderen die Jacken. An einem dritten endlich Hüte, am vierten sogar Schuhe, die hohen für den Schlamm, die wärmeren für den Winter. Im Schlaraffenland gab es auch einen Jungbrunnen. Die Alten und Gebrechlichen stiegen an dem einen Ufer in das Wasser hinein und verließen auf dem anderen Ufer so frisch, wie sie als Kinder einst gewesen sind. Die Bewohner des Schlaraffenlandes mussten nur zusehen, dass sie genügend schliefen, damit sie wieder richtig essen konnten. Das ist das Ende des Schlaraffenlandes. Von, wenn man das so jetzt so hört, ist es ja in unserer aufgeklärten Welt. Das Märchen vom Schlaraffenland passt da eigentlich nicht mehr so ganz rein. Ist nicht so richtig gesund, dieses Leben dort. Zu viel Essen, Naschis und kein Sport. Unbequemlichkeiten wären Kriterien, gegen solch ein Land sich aufzulehnen und zu demonstrieren und zu sagen, nein, so ein Land wollen wir nicht. So etwas wollen wir unseren Kindern nicht antun. Und so mancher, der auch beruflich damit zu tun hätte, Bäcker oder Metzger, der hätte wahrscheinlich Probleme, wenn das alles sowieso so an den Sträuchern wächst. Aber irgendwie spricht Gott von so einem Land. Jetzt möchte ich mal diese kindliche Vorstellung erstmal zur Seite packen. Und Gott verspricht seinem Volk ein Land. Gott verspricht meinem Volk ein besonderes Land. Und das lese ich vor, wo das steht, im 5. Mose, sagt er seinem Volk, etwas über dieses Land. 5. Mose 8. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, der Feigenbäume und Granatbäume, ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Berge du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und du wirst satt werden. Und du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, durch das Meer geflohen war, wirklich das Ägypten hinter sich gelassen hat, und auch eine Zeit der Wüste hinter sich hatte, verheißt Gott hier seinem Volk ein Land des Segens. Ja, wie dieses Schlaraffenland. Für das Volk war es ein Ausblick des Friedens, weil sie waren ja wirklich von den Ägyptern über Jahrhunderte geknechtet, zu Sklaven vermarktet und die ganzen Pyramiden und die ganzen Gebäude des damaligen Pharaos oder der Pharaonen wurde vom Volk Israel erbaut und sie mussten hart arbeiten, von morgens bis abends. Es gibt wunderbare Filme, Kinderfilme oder auch andere Filme, die das so zeigen, wie das Volk Israel gelitten hat, wie sie wirklich mit den Füßen den Lehm kneten mussten. Da gab es keine Betonmischer oder so, das wurde alles von Hand gemacht. Also das war wirklich Sklavenarbeit. Und das war der Hintergrund vom Volk Israel. Und da spricht Gott jetzt hinein und sagt, ich habe ein besonderes Land für euch. Ein Land des Friedens, wo ihr nicht mehr fürchten müsst, wo ihr die Peitsche nicht mehr hört, sondern wo ihr wirklich zur Ruhe kommen sollt. Ein Land der Fülle. Als Christ gehöre ich zum Volk Gottes. Wir haben das schon vorhin in den Zeugnissen gehört, oder auch in dem Eindruck. Christ ist jemand, der sein Leben loslässt, der seine Last loslässt und der Jesus Christus als seinen Herrn anerkennt und mit ihm leben will, mit ihm zusammen das Leben gestalten will. Gott hat mich aus der Welt befreit. Das ist so ein Satz. Und es ist alles sinnbildlich, wenn wir das so sehen, im Alten Testament, das Volk Israel. Es wurde rausgeholt aus diesem Ägyptenland, aus dieser Welt, aus der Knechtschaft. Und sie wurden wirklich abgeschnitten. Durch das Meer mussten sie noch gehen. Und dann wurde das ganze Heer der Ägypter wurde mit einem Mal zusammengekehrt und es ertrank. Also sie wurden wirklich abgeschnitten von dem alten Leben, von der Knechtschaft und der Sklaverei. Und auch Paulus weiß, mit diesen Bildern etwas anzufangen. Und er sagt in Römer 6, Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam wart. Er weiß um diese Knechtschaft der Sünde. Er weiß, was dieses alte Land bedeutet hat, der Schmerzen, der Sklaverei, der Knechtschaft. Man kann nicht tun, was man eigentlich möchte. Man ist gebunden und man lebt eigentlich für jemand anders, den Willen jemand anderes. Jemand anders lebt sich durch mich aus. Ist das schrecklich, wenn sich jemand anders durch mich auslebt? Schrecklich. Vielleicht habt ihr das sogar so mal im Leben schon erlebt, wie andere Menschen sich durch dich irgendwie bereichern oder ihr Leben hervorheben wollen. Aber der Widersacher Gottes, der Teufel, der lebt sich in seiner Gestalt und in seinem Wesen in Menschen aus, wenn sie in diesem alten Land sich bewegen, wenn sie da in diesem Ägypten noch sind. Und der Kern des Menschen ist vom Bösen durchdrungen. Es gibt welche, die öffnen sich sogar bewusst dafür, dass der Teufel sich ausleben darf in ihrem Leben, dass er sie zur Knechtschaft und zur Sklaverei bringt. Aber die gute Botschaft ist, Jesus ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Hierzu ist der Sohn geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und das ist das tolle Evangelium, warum wir hier heute Morgen sitzen und warum wir Jesus anbeten, warum wir überhaupt von Jesus reden, weil er gekommen ist. Das ist das wunderbare Evangelium. Jesus Christus ist gekommen und hat dich losgekauft von dieser Knechtschaft und der Sklaverei. Er hat dich als Opfer kreuzigen lassen, um dich freizukaufen. Das lass mal so auf deiner Zunge zergehen. Normalerweise ist das Leben wirklich ein Leben der Knechtschaft und der Sklaverei. Aber wenn wir Jesus zu unserem Herrn machen, dann ist er das. Dann ist er jemand, der dich losgekauft hat. Und dann ist es jemand, der dich freisetzen möchte, freikaufen möchte. Er wurde zum Fluch Gottes, lesen wir sogar weiter in der Bibel. Und er hat die Strafe auf sich genommen. Das steht in Galater 3. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das steht jetzt eigentlich schwarz auf weiß. Wir leben automatisch in dieser Knechtschaft, in dieser Sklaverei. Und der Feind, der versucht nur zu unterdrücken und unser Leben, wirklich sein Leben, sein Wesen sich durch uns zu bringen. Und wir sehen das, wenn wir die Bildzeitung aufschlägen, wir sehen das dann ganz offensiv. Dann sehen wir die härtesten Fälle, wo Menschen irgendwie Kinder gekidnappt haben oder sonst irgendwas. Oder wo Menschen sich gegenseitig umbringen. Dann sagen wir immer, oh, das sind die so, da lebt sich der Feind wirklich aus. Aber nein, es fängt schon im Keim an, im Kleinen. Und da kann ich vielleicht als Vater von 4 Kindern auch schon ein Lied von singen, weil ich dann manchmal auch schon so sehe, Mensch, dass dieses Wesen, was ich ja eigentlich von klein auf auch irgendwo an mir hatte, auch schon so ein bisschen manchmal so den Charakter hat, den ich, oder dieses Wesen, was ich eigentlich nicht so toll finde. Aber die Botschaft heute ist, Jesus ist gekommen, um das zu durchschneiden, um da Freiheit zu schenken. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er hat diesen Fluch auf sich genommen. Er hat gesagt, ich mache das für dich. Ich möchte dich loskaufen. Ich möchte dich befreien aus dieser Knechtschaft, aus diesem Ägyptenland. Und das heißt weiter, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Da geht's um Segen. Also ohne dieses Opfer, dass Jesus das gemacht hat, geht es nicht. Sonst kommen wir nicht in diesen Segen hinein, in dieses verheißene Land. Jetzt zurück zu diesem verheißenen Land, das Gott seinem Volk hier verspricht. Sozusagen das geistliche Schlaraffenland für sein Volk. Und die große Frage ist doch, ist dieses Land etwas Zukünftiges? Ja? Vielleicht bist du schon Jahre Christ, Jahrzehnte Christ, und du sagst, ah, dieses gute Land, das ist da hinten im Himmel, ja, da gehe ich drauf zu. Das ewige Zusammensein mit Gott, so, das ist das Land, auf das ich zusteuere. Und das stimmt auch. Das stimmt auch. Und das ist auch die Botschaft, die wir predigen müssen. Wenn wir von Jesus reden, dann sagen wir auch, es gibt eben die andere Seite eben, die Ewigkeit. Und wenn wir die nicht mit Jesus hier auf Erden beginnen, dann ist die Ewigkeit in ewiger Verdammnis und Verlorenheit. Aber dieses Land, von dem ich jetzt heute Morgen reden möchte, ist dieses Land wirklich das für später? Und hier auf der Erde, da schlängeln wir uns so durch. Das ist so wie diese Wüstenwanderung des Volkes Israel. 40 Jahre, weil sie ungehorsam waren, drehten sie sich immer um sich selber, um den Berg, wanderten, bauten ihre Zelte wieder ab, wanderten eine Woche wieder einmal um den Berg. 40 Jahre lang. 40 Jahre lang. Und nein. Vielleicht sagst du das aber manchmal, mein Leben gleicht aber dieser Wüstenwanderung. Es ist heiß, es ist trocken, staubig, es ist schwer, das Leben beißt mich. Ich sehe nur Schlangen und Skorpione. Du sagst vielleicht, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht. Mein Leben gleicht einer Wüstenlandschaft. Obwohl ich vielleicht sogar schon Jesus mein Leben gegeben habe. Gott möchte dich in ein verheißenes Land führen. Aber wo ist dieses Land? Ist es die Ewigkeit oder fängt dieses Land nicht schon jetzt an? Oft leben wir in unseren Gefühlen. Und Gefühle, hat vielleicht der eine oder andere schon mal entdeckt, sind nicht immer richtig. Man sagt zwar manchmal, horch auf dein Gefühl, aber manchmal geht es auch daneben. Also Gefühle sind total gut und wichtig, aber sind auch nicht immer unbedingt der Maßstab. Manchmal kann Gefühle eine falsche Wahrnehmung haben. Und wenn man sich von seinen Gefühlen leiten lässt. Zum Beispiel kann ich da ein Lied von singen. Ich habe mich vor einigen Wochen beworben an eine andere Arbeitsstelle. Aus einem Gefühl heraus. Aus einem Gefühl der Unzufriedenheit, des Stress, des Stress mit Arbeitskollegen. Und ich habe mich einfach beworben auf so eine Kula war irgendwo eine Ausschreibung, Facharbeiter gesucht, zack, online, Anhänge rangemacht, losgeschickt, 2 Tage später Post bekommen. Ja, wir laden Sie ein zum Vorstellungsgespräch. Ne? Das dann alles gemacht und kam wohl auch ganz gut an. Und dann hieß es natürlich, wir müssen filtern, wir müssen erstmal gucken. Und dann, klar, 2. Gespräch, schon ein bisschen intensiver, schon mal mehr so in die Firma rein. Und ja, aber war es auch noch nicht. Dann noch ein 3. Gespräch. 3. Gespräch mit einem Praxistag, den ich mir jetzt von meinem Urlaub irgendwie abgezwickt habe, einen ganzen Tag oder einen Vormittag in der Firma zu verbringen. Und dann war aber eine Entscheidung gefordert. Also mehr haben sie dann auch nicht mit sich machen lassen. Eigentlich wollten sie schon nach dem 2. Gespräch, nach 2 Tagen schlafen, eine Entscheidung. Ich habe gesagt, nee, ich muss mir das nochmal genau angucken. Einmal noch Praxis arbeiten. Und dann war eine Entscheidung gefordert. Was mache ich jetzt? Und mein Telefon morgens, 7:15, ich wusste, der Chef ist schon da, angerufen, schnell wieder aus. Nochmal 1/2 Stunde später angerufen, schnell wieder aus. Ich weiß nicht, was mache ich? Ich war so unentschlossen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich gebetet. Habe ich gesagt, Herr, klar, ich hatte auch schon vorher gebetet, irgendwo, aber da war es ernster. Ich sagte, jetzt ist eine Entscheidung fällig. Herr, was soll ich machen? Und dann stellte der Heilige Geist mir nur eine Frage. Wie warst du drauf, als du dich beworben hast? Ja? Diese Frage, ausgepowert, kurz vorm Urlaub, gefrustet, Stress mit Kollegen da und es war alles so, meine Gefühlswelt sagte, ach, ich will hier weg. Ich will was Neues. Also meine Verfassung war Unzufriedenheit. Und davon habe ich mich leiten lassen. Ich wollte etwas alleine durchziehen. Gott hat mir vor 3 Jahren diese Arbeitsstelle gegeben, wo die Wirtschaftskrise ganz groß war und wo Gott mich einfach in einen Familienbetrieb gestellt hat, in dem er mich gesegnet hat, in dem ich meinen Lohn bekommen, wobei ich auch wirklich Rückgrat hatte, auch jetzt ein Haus zu bauen, wo sie wirklich gesehen haben, da ist was Festes, das ist was Gutes, das ist was Solides, da geben wir dir Geld von der Bank aus. Ne? Und er hat der Heilige Geist mir nur diese Frage stellen, wie warst du drauf? Und für mich war es dann klar. Dann war es irgendwie 8:45, dann nahm ich mein Telefon, sagte so, Herr, so und so, es ist klar für mich, ich habe mich entschieden, es war schön, also es würde mir bei Ihnen gefallen, aber ich habe mich so entschieden. Und ich war frei und ich war fröhlich und ich war glücklich zu sagen, ja, am Montag gehe ich wieder auf meine Arbeit nach 3 Wochen, da gehöre ich jetzt erstmal hin. Ja, versteht ihr das? Man kann sich so von Gefühlen so komisch leiten lassen und zack, macht so einen Schritt und wer weiß, was im halben Jahr ist mit der Firma oder ob das da klappt mit den Arbeitskollegen. Da sind wahrscheinlich auch welche, die dir das Leben schwer machen und das ist nicht die Lösung, ne? So 2, 3 weg auszuhebeln aus dem Leben und dann zu sagen, ich gehe in eine neue Richtung und wahrscheinlich ist es da noch viel schlimmer. Preist den Herrn. So redet Gott. So redet Gott in mein Leben. Ich will nicht damit sagen, dass es keine Veränderung in deinem Leben geben soll, dass man sich nicht verändern soll, dass man auch keinen Arbeitsplatz wechseln soll oder so. Ihr versteht das, ja? Aber man sollte schon fragen, in welcher Situation möchte ich mich verändern und was will Gott? Wenn das in deinem Leben, wenn das in deinem Leben ist, wie bin ich drauf, wie ticke ich im Moment, ist das so alles so richtig und was will Gott? Dann wird er dir den Weg zeigen. Er wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Wo ist dieses verheißene Land jetzt? Du hast doch von diesem Land gesprochen, wo die Hähnchen rumlaufen. Ach nee, das war das andere Land. Wo ist dieses Land? Und genau diese Frage wurde Jesus auch gestellt. In Lukas 17 lesen wir. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Oder wann kommt dieses Land? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier oder sieh dort. Denn siehe, das Reich Gottes, mit anderen Worten, das Land, ist mitten unter euch. Mitten unter euch, sagt Jesus. Und er wusste von dem Unsichtbaren. Er wusste von dem Geistlichen. Wenn du jemand fragst, wer kennt sich damit aus, dann musst du Jesus fragen. Herr, zeig mir das Land. Zeig mir das Land. Und er antwortet das hier den Pharisäern, weil sie haben ihn ja gefragt, wo ist dieses verheißene Land? Wo ist das Reich Gottes? Ist das da im Himmel, wenn wir da irgendwann ankommen? Oder nein, er sagt, es fängt jetzt an und es ist mitten unter euch. Das verheißene Land ist mitten unter uns. Also das Schlaraffenland ist eher ein vager Vergleich. Wir packen das mal ganz zur Seite, ne? Gott hat den vollen Segen für dich und für mich bereit. Die Frage ist, wollen wir das wirklich annehmen? Wollen wir in dieses verheißene, gute Land wirklich reingehen? Und wir sehen an dem Volk Israel immer diese Parallelen. Sie mussten wirklich diese Zeit laufen. Aus Ungehorsam. Dann haben sie rebelliert. Dann haben sie sich ihren eigenen Gott gemacht. Dann haben die ganzen Frauen, die ganzen Männer ihre Ringe zusammengeworfen, einen Kessel, haben ein goldenes Kalb kreiert und haben es angebetet. Und immer wieder sind sie weggegangen von dem Guten, von dem, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat, diese Aussicht in dieses neue Land, was eigentlich nur ein paar Kilometer weg war. Wo und wie können wir dieses Land in Besitz nehmen? Wie heißt dieses verheißene Land? Wenn ich das mal so in einen Namen kleiden darf. Das Leben mit Jesus ist das verheißene Land. Jesus. Wir nennen dieses Land mal Jesusland. Das ist das verheißene Land. In einem Land gibt es so viele unterschiedliche Dinge zu entdecken. Viel Neues. Vieles, was anders ist, als es gewohnt ist. Wir waren zum Beispiel jetzt an einem großen See, am Lago Maggiore in Italien. Und für uns war auch vieles neu. Ja, wir mussten uns erstmal dran gewöhnen. Wir kamen in so ein kleines Dörfchen, so hoch oben an den Bergen, ganz traumhaft, und mussten erstmal diese kleinen Gässchen und diese Häuserchen da entdecken und mussten erstmal uns zurechtfinden. Wo geht's lang? Es war etwas Neues, ein neues Land für uns. Italien. Es war erstmal im Norden, aber wir sind mal schon mal durch die Schweiz gefahren. Für mich als Norddeutscher ein Land, wo Milch und Honig fließt, wirklich, wo dicke Trauben und Äpfel vorhanden waren. Ein Land, etwas Neues. Die Pizzagröße, die musste erstmal entdeckt werden. Und wir saßen zum ersten Mal am Tisch und sagten, ja, wir hätten gern 6 Pizzen. Ja, und dann haben sie noch einen Tisch bald angebaut und haben gesagt, ja, rücken Sie mal ein bisschen auseinander, weil die so groß waren. Für 5 €. Ja, wir haben 2 oder 3 mitgenommen nachher wieder für den nächsten Tag oder für Abend noch. Wir mussten es erstmal entdecken, was es überhaupt bedeutet, in einem neuen Land zu sein. Und die Salamischärfe, Leute, da, der Laszlo hat eine Salami-Pizza wie gewohnt bestellt, aber der hat sich die Ohren, das hast du gesehen an den Ohren, wie rot sie anliefen. Das musste erstmal entdeckt werden, was die für eine Salami darauf tun. Ja, pikante. die kannte. Aber ich sagte, ich kann schon scharf essen. Also mir war sie gerade richtig, aber für so ein Kind natürlich schon ein bisschen zu viel, ne? Dann auf den Märkten. Wir mussten erst mal sehen, wie kann man mit den Leuten verhandeln, ja? Die kommen dann gleich an und ja, meine Frau hat natürlich auch reichlich zugeschlagen mit den Taschen zum Beispiel, italienische Taschen, ne? Und die fingen da so ganz hoch an und wo sie dann gemerkt haben, dass du kein Interesse mehr hast, dann liefen sie dir hinterher und sagten 30, 40 Euro, ne? Anstatt 80 oder 100 oder wo sie angefangen hatten. Das musste man erst mal entdecken. Das ist ein neues Land, das kenne ich hier nicht. Wenn ich hier auf den Markt gehe, dann heißt es 3,50 Euro für was weiß ich, 2 Kilo Kartoffeln. Da weißt du, was du hast, aber da musst du erst mal gucken und handeln. Wir mussten das erst mal entdecken. Und so ist es auch das Leben mit Jesus. Es muss richtig entdeckt werden. Was beinhaltet dieses Jesusland? Dieses Jesusland beinhaltet etwas. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Was beinhaltet das Jesusland für dich heute? Gnade. Dieses Land ist ein Geschenk für dich. Ein Geschenk. Jesus ist ein Geschenk für dich. Und Josua sagt das dem Volk nochmal, bevor sie in dieses Land reingehen. Die mussten ja diese Zeit gehen, aber dann sagt er ihnen, und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht gemüht hast. In Josua 24 steht das. Und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr nun doch wohnt, von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Ja, das Volk Israel, das ging einfach rein. Und das war alles bereit. Die mussten nicht erstmal mit Flug da durch und erstmal Grund schaffen und erstmal alles anlegen und schön Beton holen. Nein, das war alles fertig. Ein Land. Umsonst. Und genauso ist es mit Jesus. Es ist ein Geschenk für dich. Du kannst dir Jesus nicht verdienen durch Bemühen oder Anstrengung. Es geht nicht. Dieses Land ist umsonst. Es ist ein Geschenk. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, sagt Paulus. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet. Das kannst du dir nicht verdienen. Das kannst du nicht zusammenbasteln. Das kannst du nicht zusammenbauen, wie so ein Lego, was weiß ich, Flugzeug oder Raumschiff, wo du eine genaue Anleitung hast und dann machst du das selber. Das geht nicht. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Es ist alles schon fertig. Jesus nimmt uns an, wie wir sind. Er hat immer so einen Lieblingsteddy. Das war eigentlich kein Teddy. Aber vielleicht guckst du mal zurück. Vielleicht hast du mal einen Teddy. Ich hatte eine Robbe. Eine kleine Steifrobbe, die schon 25.000 Mal in der Waschmaschine gelandet war und er hatte schon ein paar Risse und eine Flosse war schon mal abgerissen vom Bruder, die wurde dann halbherzig wieder rangenäht. Verfärbt, vernarbt, vernäht, Flosse falsch dran. Das war mein Lieblingsteddy, Robby. Ich habe noch Fotos, ich wollte erst noch eins mitbringen, aber Robby war mein Lieblingsteddy. Gott liebt uns so, wie wir sind. Ich habe diesen Teddy geliebt, wie er war. Er war immer bei mir. Und so liebt Gott uns. Egal, ob die Flosse verkehrt rum dran ist, ob da ein paar Ritzer sind, ein paar Narben, ob wir irgendwas mitbringen, ob wir sogar Rucksäcke mit uns rumschleppen. Gott liebt dich, so wie du bist. Gottes Wunsch war es, die Menschen wieder zurückzuholen, weil er gelitten hat darunter. Und er leidet heute für jeden Menschen, für jede Seele, die in dieser Knechtschaft und in dieser Sklaverei sich befindet. Bei Jesus ist jeder angenommen. Er leidet. Er leidet, wenn du in Knechtschaft bist. Es ist ein Geschenk. Jesus ist so ein Geschenk. Und es ist wirklich ein gutes, mit diesem guten Land zu vergleichen. Wir haben, denke ich, so wenig Ahnung noch, was es wirklich für uns bedeutet, in diesem verheißenen Land zu leben, was Jesus wirklich für jeden persönlich bereit hat. Aber ich möchte hinein in dieses gute Jesusland. Was beinhaltet dieses Land noch? Sicherheit. Bei Jesus kannst du zur Ruhe kommen. total zur Ruhe kommen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Guckt euch mal dieses Bild an. Das ist für mich Ruhe. Da steht das Boot schon bereit zum Angeln. Und da ist so ein blanker See. Das ist für mich so ein Bild, zur Ruhe zu kommen. Mal kein Kindergeschrei, einfach mal so auf dem Boot sein. Wirklich ausruhen und einfach nur mal die Angel durchs Wasser gleiten lassen oder den Köder. Dieses Bild, Sicherheit. In diesem Land ist, dieses Land ist ein Land der Sicherheit. Zur Ruhe kommen. Und das Volk Israel wusste, was es bedeutet. Erstmal in dieser Knechtschaft zu leben, in dieser Unruhe, diese Peitschenhiebe zu hören und dann auch noch in dieser Aufbruchstimmung immer wieder umziehen, immer wieder sich von da nach da bewegen, Jahre, Jahre, Jahre. Und dann sagt Gott ihnen zu, ihr sollt in ein Land kommen der Ruhe und des Friedens, wo keiner mehr euch das Leben heiß macht. Ruhe und Frieden ist jedem Gläubigen versprochen. Es ist so. Ja, jeder Umzug bringt so viel Stress mit sich. Immer wieder einpacken, auspacken, dann kaufst du was neu, dann passen die Gardinen nicht, dann ist das nicht. Also ich kann auch ein Lied davon singen. In den letzten 10 Jahren bin ich auch, oder 20 Jahren oft umgezogen. Ich komme jetzt in so eine Ruhe rein, wo ich sage, hey, ich bin jetzt zu Hause. Ich will das nicht mehr loslassen in der nächsten Zeit. Wenn du das so hast, dieses Gefühl der Unruhe, des Stress, Gott möchte dich zur Ruhe führen. Jesus ist dieser Ruhepol, der vielleicht mit dir zusammen angeln geht, der mit rausfährt, aber der ist nicht stressig. Der setzt sich da einfach hin. Und jetzt soll das Volk Israel zur Ruhe kommen, ihr eigenes Land besitzen und genießen. Einfach mal nichts tun. Einfach mal da im Weinberg sitzen und ein paar Trauben essen und mal das Land genießen. Die heutige Zeit, die ist doch so stressig. Überleg mal. Ja? Selbst wenn wir Besuche, die müssen terminisiert werden. Ne? Man muss im Voraus planen. Ne? 3 Wochen und hat es wieder nicht geklappt. Kennt ihr das? Wenn das Leben zum Stress wird und wenn es nur noch um Termine geht. Bei dem einen vielleicht mehr oder beim anderen weniger. Aber das Leben ist in so einer Zeit. Das ist auch die größte Krankheit gerade übrigens, die Ausgebrannten, die einfach gar nichts mehr können, weil sie diesen ganzen Terminstress wirklich nicht mehr abkönnen, ausgepowert. Ausgepowert, keine Kraft zum Leben. Und jetzt fordert Jesus dich auf, zur Ruhe zu kommen, in die Ruhe einzugehen. Das ist doch stark, dieses Land der Ruhe. Jesus hat die Ruhe vor dem Heute und vor dem Morgen. Ja, wenn jemand eine Reise macht und ein Haus oder seine Wohnung jemand anvertraut, dann kann er doch erst, dann kann er doch so richtig schlafen, wenn er weiß, es ist in guten Händen. Und Jesus möchte mit dir durchs Leben gehen, egal was die Umstände sind. Jesaja schreibt das so treffend. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durchströme. Sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Das ist auch ein Wort für dich. Egal, was die Umstände sagen, ob da Flut ist, ob da Feuer ist, es wird dich nicht versenken, es wird dich nicht zum Ertrinken bringen. Ich bin bei dir, sagt Gott. Er setzt sich ganz für dich ein. Er möchte die Welt mit dir zusammen
mitgestalten, deinen Alltag und dir helfen. Er möchte dich zur Ruhe bringen.
Und Jesus hat auch die Ruhe vor der Ewigkeit. Es gibt einmal diese Ruhe, die uns jetzt hier so beschäftigt, oder die Unruhe, die uns jetzt so beschäftigt, und es gibt auch die Unruhe vor der Ewigkeit. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vorm Tod. Ich habe Menschen getroffen, die haben gesagt, das Schlimmste ist, wenn ich irgendwo da auf dem Bett liege und oder die Augen zu, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Habe ich Menschen reden hören. Aber bei Jesus gibt's das gar nicht. Wer wirklich Jesus vertraut, sein Leben Jesus anvertraut, der weiß, was ihn erwartet. Der weiß, was ihn erwartet. Jesus hat eine Ruhe für sein Volk. Wir brauchen uns nicht vor der Ewigkeit zu fürchten. Was steht in Offenbarung? Und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist für Christen geschrieben. Ja? Herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, bei Jesus sein. Das ist die Perspektive der Ruhe, die Jesus gibt. Licht, keine Finsternis, das ist die Perspektive, in die wir hineingehen dürfen, wenn wir diese Zeit hier auf der Erde, wenn diese Zeit vorüber ist. Bei der Sonne, bei Jesus. Von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen mit ihm. Oh, das wird toll. Das wird toll. Da geht's erst richtig ab. Ja, das ist eine Party über Jahrtausende. Da geht's ab. Und da brauchen wir uns nicht vorzufürchten. Und Jesus gibt dir heute diese Ruhe und sagt, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Egal, wie gebrechlich du bist, egal, wie viel Zeit dir noch ist. Die Ewigkeit bist du bei mir. Und dann wirst du mein Licht sehen. Und dann wirst du mit mir zusammen herrschen, wenn du mir vertraut hast. Amen. Jesus möchte, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst und mit ihm herrschst. Ihr kennt vielleicht diesen Film, die Chroniken von Narnia, wo wirklich, ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob wann er ist, 12 oder ist eigentlich ein Jugendfilm, aber er hat so viel Potenzial, wo ich sage, Mensch, das steckt wirklich mehr drin als einfach nur ein Film. 4 Kinder, Peter, Susan, Edmund und Lucy, kommen in ein neues Land. Das Eisland. Es ist verzaubert von einer bösen Hexe, Jades. Und selbst auch Edmund lässt sich täuschen von dieser Hexe und verrät seine eigenen Geschwister und wird zum Verräter. Und Aslan, der göttliche Löwe, opfert sich unschuldig, opfert sein Leben, sein unschuldiges Leben für Edmund und sagt, ich nehme diese Strafe auf mich. Es ist eine Fantasiegeschichte mit Tieren, die auch sprechen, aber sehr gut gemacht. Und die Botschaft ist, wirklich auch an Jesus zu messen. Der Löwe opfert sein unschuldiges Leben für einen Verräter. Aber Aslan kehrt zum Leben zurück, wie unser Herr Jesus nach 3 Tagen. Kinder werden zum Kampf ausgerüstet in eine Schlacht gegen diese böse Hexe und gegen das Gefolge und sie gewinnen. Und der Löwe, er ist der die Schlacht zu Ende bringt. Die Hexe verliert und die Kinder werden zu Königen und Königinnen eingesetzt über Jahre. In einer ganz kurzen Fassung. Aber hier sehen wir diese Ewigkeit, die du bei Jesus verbringen sollst, um zu herrschen als König. Jesus hat dich als König und Königin vorherbestimmt. Du brauchst keine Sorge, keine Unruhe haben vor der Ewigkeit. Was beinhaltet dieses Jesusland noch? Versorgung. Jesus garantiert dir Versorgung an Geist, Seele und Leib. Jesus garantiert dir, sich um Geist, Seele und Leib zu kümmern. Das ist dieses Land des Friedens. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann
verbirgt Gott sich als Vater. Er sagt, du bist mein liebes Kind. Und ich gebe wirklich alles, dass es dir gut geht. Ich möchte dich versorgen. Ich möchte jeden Mangel ausfüllen. Ja, Kinder vertrauen auch so blind ihren Eltern. Ja, wenn wir so einen Tagesausflug jetzt gemacht haben, sie gucken nicht, was haben wir an Versorgung da, haben wir genug zu essen. Sie steigen einfach ins Auto rein und sie machen nur den Mund auf, den Schnabel. Sagen, gibt's noch ein Salamibrot? Darf ich noch was zu trinken? Ein Naschi, ein Apfel? Ja, so sind Kinder. Sie steigen einfach ein. Bei Jesus in deinem Land ist es genauso. Wir müssen werden wie die Kinder, sagt Jesus. Und dann können wir ihm vertrauen. Wir können auf seine Versorgung vertrauen. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann und auch die Frau, die sich bei ihm birgt. Also bei Jesus, in diesem Jesusland zu leben, ist eigentlich so ein, ich sag mal, bedeutet in so einer Coolness zu leben. Gibt es das Wort? Ist das schon verdeutscht? Coolness? Vielleicht, ne? In so einer Lockerheit, in so einer Relaxheit. Einfach von Tag zu gehen und zu wissen, Gott versorgt mich. Egal, was die Umstände sind. Gott versorgt mich. Gott wird all meinen Mangel ausfüllen. Gott versorgt dich. Jesus sagt es auch. Trachtet doch zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch zufallen, hinzugefügt werden. So seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ja? Wir erleben das auch so im Kleinen. Ja? Vorgestern brauchten wir noch eine Couch und auf einmal war sie gestern da. Geschenkt. Wir müssen sie nur noch abholen. Für die Hanna. Die hat sich nämlich eine gewünscht. Und so versorgt Gott. Er wird das, was du brauchst, er wird diesen Mangel ausfüllen. Müssen wir aber nur manchmal warten. Wenn ich jetzt schon losgefahren wäre vorgestern zum IKEA mit dem Katalog in der Hand, ich hatte ja schon was so halbwegs ausgesucht, dann hätten wir schon was da. Und der Tag später hatte aber etwas umsonst. Manchmal müssen wir auch warten und die Dinge ausharren und festhalten und sagen, Gott, du hast gesagt, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt und wo es etwas umsonst gibt, wo ich nichts für tun muss. Und ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt Gesundheit. Ich brauche jetzt Finanzen. Ich brauche jetzt ein Auto. Dann wird Gott dir das geben. Aber zu seiner Zeit. Ich habe gelernt, Gott hat keinen Stress. Aber er kommt auch nicht zu spät. Er kommt aber auch nicht viel zu früh, wie wir das manchmal möchten. Er kommt zum richtigen Moment. Und dann weißt du, jetzt ist das etwas, was Gott einfach auftut. Er versorgt. Er versorgt. Er wird alles, es wird euch zugefügt werden. Wir brauchen nur nach dem Reich Gottes zu trachten. Nach diesem Land Ausschau zu halten. Und zu sagen, Herr, wo ist mein Land heute? Wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, wo ist dieses Land heute für mich? Du bist dieses Land der Verheißung. Du hast alles für mich. Extra hier so ein bisschen was Stacheliges genommen. Ihnen. Jesus hat dich einzigartig gemacht. Ja? Das etwas, das haben wir jetzt auch so im Süden gesehen, Blumen, Kakteen, die in voller Blüte sind oder diese Kaktusfeigen, die man auch total gut genießen kann. Also ich kenne es nur als Getränk, aber es gibt es bestimmt auch so zum Essen gut. Wir haben es auch zumindest auf dem Markt gesehen. Ja gut, da sind noch mal ein paar Pixar dran, das gehört halt auch dazu. Aber dieses neue Land, dieses Jesusland, dieses gute Land, das bedeutet auch, dass du gebraucht wirst, weil du einzigartig bist, weil du Gott dienen sollst. Josua, habe ich vorhin schon vorgelesen, Josua 24, da macht Josua nochmal den Bund, er erneuert das Volk Israel, führt das nochmal zusammen und sagt, so, wir machen jetzt nochmal das Fest. Das ist unser neues Land. und hier kann uns keiner mehr vertreiben. Und dann sagt er, was wollt ihr? Und das Volk Israel sagt, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Mit einer Stimme sagten sie das. Und das sollst du auch sagen. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte Gott dienen mit meinem Leben. Ich möchte ihm dienen. Wir brauchen uns nicht selbst auszuleben, sondern Jesus möchte sich durch uns ausleben. So wie wir das in der Knechtschaft gesehen haben, was dort ausgelebt worden ist mit den Menschen, möchte jetzt Jesus dich in diesem neuen Land gebrauchen, dass er sich durch dich ausleben darf, dass er dich gebrauchen darf, dass er dich senden darf. Paulus sagt, wir sind Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Ja, wir sind Gesandte an Christi Stadt. Auch hier leben wir manchmal vielleicht in unseren Gefühlen und in Erfahrungen und sagen, Mensch, ja, das heißende Land, du redest da viel, aber bei mir sieht es so ein bisschen anders aus und ich habe auch schon viel gebetet für Leute und es passiert nichts. Jesus sagt was anderes. In diesem verheißenen Land können wir seine Werke tun. Die Zeichen aber werden denen folgen, die ihn glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches bringen, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wenn du im verheißenen Land lebst, dann fang damit an. Wenn du da hineingehen willst und sagen willst, heute, dieser Tag soll da dazu dienen, dass ich im verheißenen Land lebe, dann fang vielleicht mit dem letzten an, bevor du Dämonen austreibst oder andere Sachen machst. In die Krankenhäuser gehst, fange vielleicht mit deinem Nächsten an, der sagt, Mensch, mir geht's nicht gut. Fang an, mit ihm zu beten, ihm die Hände aufzulegen und zu sagen, es wird besser mit dir werden. Fang mit den Kleinen an. Fang an zu beten. Und du bewegst dich dann im verheißenen Land. Wir haben es jetzt gehört von einem Arzt aus Hamburg, Dr. Arne Elsen, der war jetzt hier in der Region. Und der hat erzählt einfach, wie er anfängt. Oder sein Büchlein schreibt das auf, wie er angefangen hat, in diesen Dienst hineinzukommen. Er ist noch gar nicht lange Christ. Aber er lebt in diesem Land, in diesem Jesusland. Und er betet für die Leute und Zeichen und Wunder passieren. Leute werden geheilt mit starken Rückenschmerzen oder sonstigen Beschwerden. Das Internet ist voll mit Zeugnisberichten. Gott gebraucht diesen Mann. Und er sagt, er hat einfach angefangen. Da kam eine Frau mit Kopfschmerzen und er hat angefangen für sie zu beten. Und dann kam sie und sagte, Mensch, es ist was passiert letztes Mal, wo du mit mir gebetet hast. Und hat er gemerkt, Mensch, da ist Gott dabei. Er stellt sich dazu. Er bewegt sich in diesem Land. Gott tut, gebraucht ihn. Er dient Gott. Vielleicht auch mit ein paar Pizzen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der ist total in Ordnung, weil Jesus ihn echt gebraucht. Ohne Pizza, ich habe noch gar nichts Schlechtes von ihm gehört. Also fang mit diesen kleinen Dingen an. Fang Gott an zu loben. Und das sagt er. Das sagt Mose hier, ne? Ja, Mose. Was habe ich vorne? Du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Wir sollen Gott einen Lebensstil der Anbetung bringen in diesem Land. Das ist das, wie wir da hineinkommen, wie wir uns da drin bewegen. Diesen Lebensstil der Anbetung. Manche machen das auch ganz praktisch. Die zucken alle 10 Minuten zusammen und fangen an, Jesus zu danken. Es gibt so einen Lobpreiswecker. Ja, aber der andere macht das anders.
das ist auch okay. Jesus möchte, dass wir so in diesen Lebensstil hineinkommen, dass wir einfach sagen, danke Jesus. Und dann fängst du an, dich in diesem Land zu bewegen. Das ist eine Dimension des Dankens, wo wir hineinkommen sollen, wo wir hineinkommen müssen. Sonst verlieren wir dieses Land. Versteht ihr? Das Volk Israel wurde wirklich aufgefordert, wenn ihr da dran seid, wenn ihr da drin seid in diesem Land, dann was wollt ihr? Ja, wir wollen Gott, dem Herrn, dienen. Okay, aber dann dankt Gott. Dann gibt ihm Lobpreis. Sagt Mose, sagt Josua. Das ist so diese Bedingung, der Lebensstil, was das verheißene Land mit sich bringt. Wenn wir anfangen zu nörgeln und sagen, oh, ist alles so schlecht und oh, mir geht es ja auch echt schlecht. Und es gibt ja auch Gründe, wo es uns schlecht gehen kann. Aber dass wir da durchgehen und wenn wir Hilfe brauchen, dass wir Menschen zur Seite nehmen und sagen, komm, Herr, oder hier, du, leg mir die Hände auf. Ich habe hier gelesen, wenn du dich in diesem Land bewegst, dann werden diese Zeichen dir folgen und dann fang an, mit mir zu beten. Das müssen wir dann auch tun und uns nicht in die Ecke verkriechen. Lobpreis ist Gott zu dienen. Ein Lebensstil der Anbetung. Gott zu danken und ihn zu loben. Nicht sich selbst verherrlichen, sondern Gott zu loben. Darum, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du den Herrn, dein Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das ist so ein Land. Ich sage, da sind Berge, da sind Quellen, da sind Flüsse, da ist Wachstum, da sind Früchte. Suche Jesus, er ist das verheißene Land für dich. Das Einzige, was uns trennt von diesem Land, ist Ungehorsam und Misstrauen. Nicht in diese Ruhe und in dieses verheißene Land einzugehen. Wer das mal nachlesen will, dem empfehle ich mal den Hebräer 4, das vierte Kapitel zu lesen. Dort steht die Ursachen, wenn wir nicht in dieses Land, in diese Ruhe einkehren. Wollte schon sagen, der Paulus, aber man weiß nicht genau, wer diesen Brief geschrieben hat, den Hebräerbrief. Da steht's, die Ursachen. Man nimmt an, dass es Paulus war, weil er so vom Stil gleich ist, aber da lasse ich mich nicht für Diskussion ein, bin ich nicht der Richtige. Aber du sollst Jesus suchen, weil er dieses verheißene Land für dich hat. Und ich möchte einfach, dass wir so in so einer Haltung auch bleiben, dass wir jetzt einfach, wir haben vorhin Lieder und Jesus angebetet, dass wir in so eine Haltung hineinkommen, weil wir jetzt auch das Mahl einnehmen wollen. Wir wollen wirklich uns daran erinnern, was Jesus getan hat und was er geworden ist und was er mit sich hat machen lassen. Und wir dürfen auch daran denken und sagen, ja, mir ist dieses verheißene Land als Geschenk versprochen, als Geschenk ist es mir verheißen. Ich muss nur an Jesus glauben. Ich muss nur mein Leben ihm anvertrauen. Das ist die Voraussetzung, um in dieses Land hineinzukommen. Und dann muss ich wirklich anfangen, ihm zu loben und zu danken für das, was er getan hat. Und das soll dieses Mal auch sein, dass wir damit in unserem Herzen so zum Ausdruck bringen. Wir wollen ihm danken, wir wollen ihn loben, was er getan hat. Er hat sich wirklich ganz hingegeben. Wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied. Er kam vom Himmel herab, er duldete das Kreuz, ging in das Grab und ging wieder zurück in den Sky, ne? Wieder zurück in den Himmel. Das ist eigentlich das Evangelium in einem Vers gesungen. Er kam, er nahm die Strafe auf sich, er wurde gefoltert, so doll, dass er fast nicht mehr an die Schädelstätte, ans Kreuz kommen konnte, weil er schon vorher so platt war. Lass uns mal umsehen. Heute einfach neigen. Jesus, du warst wirklich platt. Du hast dich so hingegeben, Herr. Und dir hat man da irgendwelche Dornen in den Kopf gepiekt und ausgepeitscht. Und du hättest fast gar nicht mehr geschafft, bis wirklich zur Kreuzigung. Da mussten Menschen kommen und das Kreuz tragen.
nicht der niedliche Jesus, der irgendwo in der Krippe liegt, sondern das ist der Jesus, den wir heute Morgen sehen dürfen. Das andere Bild ist auch okay zu seiner Zeit, aber dieses Bild vom Jesus als gekreuzigt und hingegeben, geschlachtet, du hast wirklich diesen Fluch, dieses Ägypten auf dich genommen und wurdest zum Ägypten, damit wir in den Segen Abrahams hineinkommen. Das lesen wir immer wieder in deinem Wort, Herr. Und daran wollen wir heute Morgen denken, dass du dich wirklich ganz hingegeben hast, damit wir als Geschenk in dieses neue Land kommen, in dieses Land des Überflusses, des Segens. Also möchte ich heute Morgen an dich denken, Jesus, und sagen, Herr, wir wollen zusammen, ja, dein Leib essen, dein Blut trinken, weil ich in meinem Herzen weiß, ja, Jesus, du hast es gemacht. Du hast es gemacht für mich. Und sag das in deinem Herzen, Jesus, du hast es für mich vollbracht. Ich bin berufen in dieses verheißene Land. Ich bin berufen, in dieses verheißene Land hineinzukommen. Jesus, und dafür danke ich dir. Du hast es für mich bewirkt, du hast es gemacht. Bei dir kann ich auch meinen Rucksack ablegen und kann dir meinen Rucksack und mein Leben anvertrauen. An diesem Ort des Kreuzes, wie wir es vorhin gehört haben in dieser Prophetie. Das hat Jesus nicht umsonst oder der Heilige Geist nicht umsonst gesagt, heute Morgen diese Bitte. Weil da bestimmt Menschen sind, die Rucksäcke mit sich rumtragen. Aber heute Morgen ist diese Zeit, diesen Rucksack abzulegen. Deine Rucksack, deine Knechtschaft. Und das kannst du jetzt machen. Einfach im Geist. Du kannst jetzt die Augen schließen und sagen, Herr, hier stehe ich. Ich komme vor dein Kreuz. Und ich lege ab, was mich beschwert. Du siehst, Herr, wie es mir geht. Und was ich für Last mit mir rumschleppe. Aber heute Morgen ist dieser Ort des Kreuzes aufgerichtet. Es ist ein Moment, wo wir wirklich zu Jesus kommen können. Im Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden siehst hier am Morgen. Dass du dich hier wirklich bewegst und dass du die Herzen wirklich kennst und siehst. Jedes Herz. Jedes Herz. Egal wo die. Wie es äußerlich aussieht. Du kennst die Herzen, Herr. Danke, dass wir heute Morgen vor dein Kreuz treten dürfen, Herr. Danke für diesen Moment. Nutze jetzt einfach diese Zeit. Gib deine Lasten ab. Bring sie Jesus ans Kreuz. Das ist das einzigste Vernünftige, was du heute an diesem Sonntagmorgen machen kannst. Jetzt auch das Abendmahl einfach mit uns zusammennehmen. Ich habe mir das vorgestellt, dass ihr einfach so nach vorne kommt. Und wer wirklich Gebet will und wünscht und auch jetzt Anliegen hat, mit dem möchte ich beten, mit dem auch, wenn das andere an mir hilft. Aber dass ihr so nach vorne kommt und dass wir so nacheinander das Mahl einnehmen. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als der Herr Jesus in der Nacht Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist.
dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies Mahl, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir wollen einfach in dieser Haltung bleiben. Und wir können einfach so vielleicht ein bisschen Musik noch im Hintergrund haben. Einfach, du sagst Gott Danke für das, für den Leib, den er gegeben hat. Das ist symbolisch hier dieses Brot. Und du sagst Gott in deinem Herzen Danke für das Blut, was er hat vergossen. Für dich. Symbolisch hier der Traubensaft. Jesus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für dein Blut. Ich möchte dir danken für dein Leib, Herr. Du hast es vollbracht. Du hast gesagt mit dem letzten Ausschrei, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das, was dich wirklich etwas gekostet hat, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen und hier herunterzukommen und sich noch ans Kreuz nageln zu lassen. Du hast ausgeschieden, es ist vollbracht. Und daran denken wir heute Morgen. Und dafür danken wir dir, Herr. In unserem Herzen sagen wir dir Lob und Dank für dein Leib, für dein Blut, was wir wirklich so zu uns nehmen können und uns daran erinnern können.